Ich würde tatsächlich die Hypothese aufstellen, dass ChatGPT ein sehr guter Coach sein kann. Und zwar auf einer Ebene, wo es sehr nüchtern, sehr kognitiv zugeht. Ich glaube aber auch, ein paar Jahre weiter wird auch das Thema Emotionen abgegriffen. Weil dann hast du dann ein Avatar gegenüber.
Suits and Sneakers. Der Deininger Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider.
Mein Name ist Harald Fortmann und bei mir ist wie immer Joyta Narajah.
Hallo zusammen.
Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits and Sneakers. Unser heutiger Gast ist nicht nur eine kölsche Jung. Er hat eine App entwickelt, die Führungskräfte erlaubt, in den Zeiten der digitalen Transformation die grundlegenden Skills weiterzuentwickeln, die für eine erfolgreiche Transformation notwendig sind. Leider ist dieser Ausflug in die Startup-Welt der einzige Rückschlag des promovierten Arbeits- und Organisationspsychologen, der sonst bisher eine Top-Karriere hingelegt hat. Aber dazu mehr später. Heute ist er für die Führungskräfteentwicklung bei DHL verantwortlich.
Seine langjährige Erfahrung in der Personal- und Organisationsentwicklung, unter anderem hat er den Bereich Top Executive Development bei Fraport und davor bei Ströer geleitet. Willkommen, Volker Kasper, zum Podcast Suits and Sneakers.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Volker, es gibt nur wenige Menschen, die ihre Arbeitszeit so stark für die Entwicklung von Top-Talenten wie du eingesetzt hast. Was treibt dich eigentlich, andere Menschen zu besseren Führungskräften zu machen? Und was ziehst du persönlich daraus, um dein Potenzial weiterzuentwickeln?
Ja, das ist schon etwas länger her. Es gab so eine kleine Erweckungsgeschichte. Als junger Mensch war ich vor allen Dingen der Musik irgendwie verschworen und habe mich dahin bewegt. Und vor allen Dingen das Thema Gitarre spielen war so mein Top-Thema. Und damals hatte ich schon so die Idee, okay, wenn du was werden willst, musst du viel üben. Ja, macht irgendwie Sinn. Und bin dann an das Münchner Gitarreninstitut gegangen. Und das war top, weil du viele Leute da kennengelernt hast. Jeden Tag haben wir da geübt, gemacht und getan. Und ein Übungssetting war so, dass du mit einer Profiband gespielt hast. Da musstest du halt ein Solo vorher dir anstudieren und hast das mit denen dann gespielt und dann Feedback dazu gekriegt. Und es war ein schwieriges Solo. Ich habe mich da ziemlich mit rumgequält und so weiter. Und also der Take war auch nicht so wirklich top. Das Frustrierende war eigentlich, was danach kam, weil das war so ein System, da konnte man immer als Teilnehmer neu einsteigen und da gab es einen ganz jungen Kollegen dann, der war so 4 Wochen dabei, der hat sich das einmal angehört und hat es dann einfach nachgespielt. Und da war ich so frustriert an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, also Gitarre wird's wohl nicht, ja, wenn einer dich so locker da überholt. Und dann habe ich am nächsten Tag aus lauter Frust alles verkauft, irgendwie auch alles irgendwie eingestampft und gedacht, okay, meine Karriere als Musiker ist da vorbei. Aber das hat noch so nachgehalt. Ne? Was macht das eigentlich, wenn man sein Potenzial, was man vielleicht nicht kennt und noch auch irgendwie nicht schafft zu heben, wie hätte man es besser machen können? So. Und da startete irgendwie so die Frage, was ist Potenzial eigentlich und wie kann man es auch entfalten? Und es hat mich so mein ganzes Leben begleitet, weil ich sehr oft erlebt habe, auch in anderen Kontexten, dass so Potenzial eher zerstört wird, als gehoben wird. Und das hat mich immer geärgert. Also das in der Schule oder auch in Ausbildung, an der Uni, in Unternehmen, schaffen es die Menschen einfach nicht, das, was sie eigentlich an Bord haben, in seiner Allumfassendheit irgendwie auch in die Welt zu bringen. Und wenn man das mal so ein bisschen definiert, was ist denn Potenzial eigentlich, dann ermöglicht ja Potenzial das, was es vorher nicht gab. So, und das fand ich total spannend. Wie kriegen wir das hin? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir das heute mehr brauchen als denn je. Und darum finde ich, kann man sich mit diesem Thema halt beschäftigen. Und es ist halt ein sehr breites Feld. Von allen möglichen Perspektiven kann man da drauf schauen.
Volker, wir betrachten ja oftmals eine Pre- und Post-Covid-Zeit, da sich ja durch die Pandemie für viele die Arbeitsweise verändert hat. Aus meiner Sicht hat das Ganze schon viel früher durch die Digitalisierung entwickelt, aber die Pandemie hat sicherlich vieles beschleunigt. Und was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen in der Personalentwicklung für Führungskräfte in der heutigen Zeit?
Also das grundlegende Problem, was ich sehe in der Führungskräfteentwicklung ist, und das ist eigentlich ein altes Thema, ist der Transfer. Also vom Wissen ins Verhalten. Und wenn wir über Führungskräfteentwicklung nachdenken, dann kann ja eigentlich nur das Ziel sein, das Verhalten von Führungskräften so zu optimieren, dass sie mit den Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, einfach auch gut begegnen können und da Lösungen finden können. Das klingt dann immer so, okay, ich weiß jetzt so, wie es geht, dann mache ich es halt mal und dann funktioniert es auch. Aber in der Regel braucht es einen längeren iterativen Prozess. Und das sehe ich nach wie vor als eine riesen Herausforderung in der Führungskräfteentwicklung. Da ist eigentlich keine Zeit für, oftmals auch kein Verständnis dafür, dass es getan werden muss. Und letztendlich stockt das an irgendeiner Stelle. Ja, das heißt, ich kriege das Thema irgendwie dann doch nicht in die Welt und ich schaffe es irgendwie, mein Verhalten nicht so anzupassen, dass ich entsprechend meines Kontextes auf gute Lösungen komme und die nächsten Schritte einleiten kann.
Glaubst du denn, dass jeder Führungskraft dann auch für diese Entwicklung gemacht ist? Oder, ich meine, ich will jetzt nicht allzu weit nach hinten spülen, aber wäre es nicht am sinnvollsten zu erfahren, was ist eigentlich meine Berufung, wo habe ich das richtige Potenzial für den richtigen Beruf? Oftmals bilden wir uns ja ein, diesen Beruf auszuüben, weil wir denken, die Qualifikation habe ich, fange ich mal an. Und dann entwickeln wir uns und dann kommen wir an einen Punkt, wo wir genau ja dann an jemanden kommen wie dich, der sagt, okay, entwickle mich weiter, ich bin jetzt Führungskraft.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde es mal so beantworten. Ich würde die Führungskräfte immer gaussisch verteilt sehen. Das heißt, ich würde so 5-8% als Menschen beschreiben, die tatsächlich in der Lage sind, sich auch wirklich konsequent weiterzuentwickeln. Dann kommt so ein größerer Mittelteil, der hängt irgendwie so fest und es gibt auch Leute, die verweigern sich einfach und da kann man gar keine Entwicklung irgendwie starten. Diejenigen, die so im mittleren Teil liegen, die haben, sag ich mal, viele Herausforderungen. Aber die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht die Motivation, sich zu entwickeln. Ja, weil Entwicklung heißt eigentlich auch immer Arbeit. Es ist nicht etwas, was einfach nur geschieht, indem du irgendwie mal was mitbekommst, sondern du musst wirklich was dafür tun, wenn du nach oben kommen willst. Und wenn ich über Führungskräfte und so weiter rede, dann habe ich schon die Erwartung, dass das Ziel ist, eine Peak-Performance irgendwie auf den Tisch zu legen. Und das bedeutet, dass ich sozusagen den einzelnen Kompetenzen, in denen ich unterwegs bin, eigentlich immer weiter dran arbeiten muss, damit ich auch diese Performance-Levels dann erreichen kann.
Erreichen und halten am Ende des Tages ja auch, ne?
Auch das, ja. Und der Kontext verändert sich ja auch immer. Das muss man ja auch sagen, ne? Das heißt, wir sprechen mit über KI, aber KI ist jetzt wieder ein neues Feld, wo man sich reinfuchsen muss, wo man mit experimentieren muss, wo man nicht schnell irgendwie zu Ergebnissen kommt. Also das bedeutet immer wieder, sich auch mit neuen Dingen zu beschäftigen, schon auf der Basis, die ich mitbringe. Das ist schon richtig. Ne? Also es gab oft so die Frage an mich, ja kannst du denn jetzt aus einem, ne, nehmen wir mal mein Beispiel, mittelmäßigen Gitarristen, kannst du da einen Top-Gitarristen draus machen?
Muss irgendwo auch Talent sein, ne?
Ja, sagen wir mal so, die Frage ist ja immer, was hast du sogar mitbekommen von deinen Eltern, dass die Geschwindigkeit der Entwicklung oder das Niveau, von dem du startest, schon ziemlich hoch ist, ja, und du da nicht mehr so viel draufpacken musst. Aber das Talent allein reicht auch nicht aus. Mhm. Ja, also da kann man sich auch schnell drauf ausruhen und ich finde, würde man sagen, so die letzten 20%, wo es wirklich richtig gut wird, da musst du arbeiten. Das ist nicht etwas, was du einfach nur mitbringen kannst, indem du Talent hast. Und das findest du eigentlich in allen Bereichen, ob das Sport ist, Musik ist oder sonst irgendwie. Wenn du dir mal die Top-Leute anguckst, die arbeiten einfach mehr als die anderen. Ja, und ich weiß nicht, manchmal denke ich auch, die Herausforderung ist, dass die Verantwortung abgegeben wird. Ja, sozusagen, ich kriege die Rolle Führungskraft und dann soll das Unternehmen was für mich tun, dass ich das irgendwie dann am Ende des Tages hinkriege. Aber mein Anteil, der steckt ja auch da drin. Ich muss auch selber gehen. Ja. Mhm. Und solange ich da nicht gehe, passiert da auch nicht viel. Also da habe ich auch viel Frust in den letzten Jahrzehnten erlebt, wo man alles Mögliche angeboten hat und da ist nichts passiert. Also einfach hängen geblieben.
Es liest man ja in letzter Zeit immer mehr, dass gerade die nachfolgende Generation, ja, Gen Z, Gen Alpha, gar keine Lust mehr auf Mittelmanagement-Position hat und überhaupt auch die ganze Arbeitsweise anders ansieht. Ohne das jetzt wieder in so eine Schublade pressen zu wollen, siehst du auch eine Veränderung bei den jüngeren Führungskräften, auch was das Thema dann Entwicklung angeht? Also haben die auch andere Anforderungen, die sie selber stellen? Oder ist doch am Ende des Tages das Gleiche?
Ja, also ich würde mal so sagen, ich finde die neugierig, diese Generation. Also das ist jetzt nicht so, dass sie sich nicht entwickeln wollen. Die wollen auch Antworten finden, ja. Und ich meine, es ist ja auch in uns angelegt, ja, dass wir irgendwie schon eine Idee haben wollen, wo wir hinwollen, was der Sinn für uns ist und wo wir den in der Arbeit finden können und wie wir da hinkommen. Also die Fragen finde ich auch bei meinen Töchtern und so weiter. Es ist jetzt nicht, dass das jetzt spezifisch anders ist als bei anderen Generationen. Bei den Babyboomern habe ich eher so das Gefühl, die sind so auf den letzten Stück des Astes oder des Weges, ja, wo die sich so eher fragen, muss ich mir das jetzt noch antun? Ja. Und soll ich das nicht eher vielleicht mal ein bisschen lockerer angehen, je nachdem, in welchem Kontext sie auch unterwegs sind. Aber was Entwicklung angeht, muss ich das jetzt noch mitmachen oder auch nicht? Also da ist die Überzeugungsarbeit größer. Aber ich sehe das bei den Jungen jetzt nicht groß anders. Das ist, hast immer die Vielfalt da, wie auch wieder Gauss verteilt. Ja. Du hast Leute, die haben wirklich Bock, was zu machen und die laufen auch. Und du hast auch Leute, die haben keinen Bock. Da brauche ich nur bei in die Klasse meiner Tochter reinzugehen. Da kannst du dir das sofort angucken. Ja. Die einen machen Party, die anderen bereiten die Klausur vor. Also
hat sich nichts geändert?
Im Grunde nicht, glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das auch immer so ein bisschen... HR liebt es ja auch gerne, so Trends zu setzen, Themen irgendwie mal zu positionieren und mal schön durch die Gegend zu fahren.
Erstaunlicherweise gibt es ja so ein paar Gen Y, Gen Z Berater, die da draußen rumlaufen und den großen Corporates erzählen, wie die Gen Z eigentlich funktioniert. Und da denke ich mir auch immer, ist das wirklich so anders? Weil ich sehe es ja auch an meinen Kindern, ich glaube, die haben einfach Lust auf Arbeit, die haben Lust, was zu leisten. Und ich glaube, das ist in jeder Generation findest du solche und solche. Ich glaube, das ist. Aber du hast gerade nochmal einen guten Punkt gebracht und eine perfekte Überleitung nochmal. Auch zum Thema KI. Ich meine, du bist ja auch schon älteren Jahrgangs, du bist ja keine Gen Y mehr. Und trotzdem hast du ja selber diese Begeisterung auch für KI entwickelt und hast dich da sehr stark mit auseinandergesetzt. Und deshalb auch da nochmal die Frage, ja, wie beeinflusst eigentlich diese zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz auch deine Arbeit in der Personalentwicklung?
Ja, wenn ich ehrlich bin, mache ich heutzutage keine Konzepte mehr ohne KI. Also heißt, ich arbeite im Grunde wie mit einem Partner, mit dem ich dann Dinge durchdiskutiere, durchdekliniere und so weiter und so fort. Der Vorteil, den ich jetzt habe, ist, ich beschäftige mich mit den Themen schon sehr lange. Das heißt, wenn ich aus der Maschine irgendeinen Quatsch zurückbekomme, dann sage ich, okay, dann brechen wir es hier ab, dann muss ich irgendwie anders prompten und so, um dann irgendwie den richtigen Pfad wieder zu finden. Und manchmal kommt man auch in eine Sackgasse, muss ich auch ehrlich sagen, kommt man nicht weiter. Ne? Aber die Geschwindigkeit, neue Dinge zu entwickeln, hat sich für mich dramatisch verkürzt. Mhm. Ja. Und das würde ich auch nicht missen. Und muss ehrlich sagen, ich quäle auch meine Kinder wirklich, da, dass sie das jetzt nutzen und machen und tun. Hat jeder direkt mal so ein Update gekriegt, dass sie halt das volle Programm nutzen können. Und jetzt sieht man mal, wie smart die sind. Also von wegen, die Jugend macht da nicht viel. Ne? Also die bereiten ihre Klausuren damit vor, indem sie sich von ChatGPT Klausuren erstellen lassen. Mhm. Spannend. Und das so prompten, dass sie ihre Antworten von der Maschine reflektiert bekommen, um den nächsten Step zu machen. Also
ja, besser geht's nicht.
Das ist smart. Und die Ergebnisse sind top. Die kommen nur mit Top-Noten nach Hause. Also ich brauche nichts mehr machen. Das ist das Allerbeste. Ich muss mich gar nicht mehr kümmern, kann die Maschine jetzt machen. Abhören hat sich erledigt. Und ja, aber das zeigt, was da für eine Power drin ist, in diesem Tool. Und für Entwicklung auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt aus meiner Sicht, kann man unter Umständen damit Dinge lösen, die wir vorher nicht gelöst bekommen haben. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Eine gute Personalentwicklung oder Führungskräfteentwicklung sollte individuell sein, weil jeder von einem anderen Startpunkt auskommt. Das heißt, Gießkannensysteme, das wissen wir schon wirklich sehr, sehr lange, funktionieren einfach nicht. Ja. Und sie sollten natürlich kontextbezogen sein. Du musst es ja da irgendwie reintransferieren, sonst funktioniert es halt nicht. So. Das heißt, wir haben aber aus den Ressourcen heraus, in der Personalentwicklungsabteilung haben wir gar nicht die Ressourcen, um das wirklich individuell zu gestalten. Das bedeutet, wir haben immer ein Skalierungsproblem. Und das könnten wir mit dem Tool lösen. Das heißt, wenn wir das gut framen, ja, gut in die Konzepte einbinden, dann hat derjenige die Möglichkeit, als Führungskraft mit dem Tool zu arbeiten und genau seine spezifischen Dinge irgendwie damit zu bearbeiten, die ihm weiterhelfen können, im Alltag dann voranzukommen. Und das sind meistens kleine Dinge. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal ein neues Leadership-Framework irgendwie kennenlernen. Ich weiß nicht, was alles, sondern ich habe hier einfach so ein spezifisches Problem. Was mache ich jetzt? Ja, ich habe jetzt irgendwie einen Mitarbeiter, der ist nicht performant. Was mache ich jetzt? Da kann ich das alles sozusagen prompten und kriege da zumindest mal 3-4 Lösungsansätze, mit denen ich arbeiten kann. Dann mache ich das, dann reflektiere ich das, dann gebe ich da dann die Maschine wieder rein, dann kriege ich den nächsten Step. Und wenn man mal überlegt, dass das Ganze dann vielleicht auch noch in eine Lernkultur eingebettet ist, wo das möglich ist, ja, und wo das auch akzeptiert ist, ja, dann glaube ich, kriegen wir eine Wahnsinnsgeschwindigkeit rein auf der Ebene der individuellen Entwicklung. Und im Moment sehe ich noch sehr viele so, wo man sich zurückhält und wo man sich zum Teil auch gar nicht traut, irgendwie zu sagen, ich arbeite mit dem Thema hier X, Y, Z und das ist das Ergebnis, was ich mit ChatGPT gemacht habe. Ne? Aber nehmen wir mal hier so eine Kölsche Boulevardzeitung, ja, wie Express.
Ja.
Wie oft steht da drunter, erstellt mit KI? Mhm. Die meisten scrollen gar nicht bis dahin, aber das siehst du dann da. Ne? Ich glaube, dass das in 2-3 Jahren ist das nicht mehr das Thema. Also ist meine Vermutung.
Ich bin sehr beeindruckt, weil die Zuhörer wissen ja nicht, wie alt du bist. Ich bin 42.
Ja.
Du wirst bald
60.
So, und du warst schon seit Anfang an dabei. Was heißt konkret Anfang an? Weil ich schäme mich so ein bisschen hier zu sitzen, über KI zu sprechen und von jemandem, der jetzt bald 60 wird, du hast eben auch erzählt, du diskutierst richtig regelrecht mit der Maschine.
Mhm.
Und wir haben gefragt, wie diskutierst du? Und da hast du gesagt, da promptest du und das ist ja auch letztendlich dieser Key-Effekt. Wir wissen ja, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass KI kein Hype ist oder eine temporäre Thematik. Das wird unsere Welt verändern.
Mhm.
Und ich finde es faszinierend. Also während du das erzählt hast, habe ich mir vorgestellt, wie wir so einen humanoiden Roboter haben, der speziell auf mich als Führungskraft programmiert ist, der mich versteht, der mit dem Führungskraft, also mit meinem Führungskraft wahrscheinlich schon vorher die Diskussion hatte und der ihn irgendwie geprompt hat, so dass diese Maschine mich weiterentwickelt und ich interagiere sozusagen am Bildschirm oder vielleicht real, wie auch immer. Aber zurückzukommen, wie lange beschäftigst du dich damit und was hat dich dazu bewegt, so wirklich, das ist also wirklich da so tief in die Materie einzusteigen?
Ja, wo wir uns das erste Mal damit beschäftigt haben, war bei einem früheren Arbeitgeber, wo es darum ging, so ein bisschen das Thema Digitalisierung in die Köpfe der Führungskräfte zu kriegen. Und dann haben wir halt überlegt, wie können wir das machen? Und dann, wie es oft so im Leben ist, Zufälle spielen dann halt schon eine Rolle. Sind wir über einen Anbieter gestolpert, der eine Sprachanalyse genutzt hat, um bestimmte Kompetenzen am Ende des Tages definieren zu können, die entwickelt werden sollen.
Ach ja.
Das war ein Tool, das war wirklich faszinierend, es war ein Machine Learning Tool. Du hast einfach 20 Minuten in eine Maschine reingesprochen und die Maschine hat Sprachmuster analysiert und als Ergebnis ausgespuckt. Und diese Sprachmuster, diese individuellen, wurden mit Modellen wie Big Five und so weiter korreliert. Und das führte dazu, dass ich dir zum Beispiel dann sagen konnte, nach 20 Minuten, also gewissenhaft, ist dein Thema und du sollst bei der Kommunikation mit den Füllwörtern X, Y, Z mal ein bisschen mehr aufpassen. Dann hast du so ein paar negative Aspekte, die konntest du vielleicht ins Positive bringen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben da schon mit einem digitalen Ansatz so eine Fülle von Informationen bekommen, die wir für die Entwicklung der Führungskräfte nutzen können, dass selbst die Führungskräfte total begeistert waren. Und da dran haben wir eine Plattform geschweißt, die dann sofort die richtigen Maßnahmen auf Basis des Ergebnisses aus der Sprachanalyse geliefert hat. Das heißt, von da an war ich in diesem Thema drin. Ne? Da habe ich irgendwie gesagt, das ist ja schon faszinierend. Ne? Und einer kurzen Zeit, einfach nur 20 Minuten, ein Ergebnis und los geht's. Ja?
Also welches Jahr sprechen wir? Also ich meine, ich habe einen Kunden, der hat das bevor ChatGPT jetzt Hype wurde, schon mit Alexa einen Deal ausgemacht, dass man über die Alexa eine Police erstellen kann, also Versicherungsunternehmen.
Ja, ja.
Insotech, was auch an der Börse notiert ist, deutsches Unternehmen. Und das war weit vor ChatGPT
und September. Wir reden 22. jetzt so vor 8 Jahren, 8, 9 Jahren.
Genau.
Also da ging das los. Und dann war ich einmal in diesem Digitalsog drin. Dann ist man natürlich erstmal so angefixt und sagt, ja, was kann es noch alles geben? Und als dann ChatGPT kam, war ich von der ersten Minute dabei und habe direkt alles ausprobiert. Und das ist wieder etwas, wo ich sage, ja, hast du keinen Arbeitstag gehabt mit 8 Stunden? Ja, da hatte ich. Aber ich habe mich abends immer noch mal 1,5 Stunden hingesetzt und gepromptet. Und dann habe ich mir auf LinkedIn Typen gesucht, die irgendwie weiter sind. Und dann habe ich mit denen diskutiert. Und dann das explodierte dann ja. Ja, das war ja ein wahnsinniger Schub auf einmal in allen möglichen Kanälen. Den folge ich heute noch. Das heißt, wir sind die ganze Zeit irgendwie in Austausch. Mach es doch mal so oder mach es doch mal so. Und dann ist das wirklich viel Trial and Error. Also immer wieder ausprobieren. Mittlerweile, also das nächste ist jetzt, dass ich meinen eigenen Agenten baue. Ja? Das kannst du auch mit dem Ding. Und dann schaue ich mir irgendwelche Videos an und gehe einfach quer durchs Netz, bis ich was gefunden habe, was irgendwie sinnig ist. Und dann baue ich das. Und wenn du da direkt Anwendungscases hast, dann ist natürlich der Drive da immer weiter dran zu bleiben. Ja? Aber ich kann das ehrlich gesagt nur jedem empfehlen. Also wer das, ich habe letztens mal ein gutes Beispiel gehört, wie man die KI sozusagen als Impact Factor verstehen kann, ist ähnlich wie die Elektrizität.
Mhm.
Ja.
Guter
Appell. So als es möglich war, Dinge elektrifizieren, richtige Worte,
ja.
Okay. Dann ergaben sich tausende von Lösungen. Hm. Ja, dann konntest du irgendwie, was weiß ich, ein Radio antreiben und das antreiben und das antreiben und das antreiben. Und so wird es bei der KI wahrscheinlich auch sein. Das heißt, so der Kern ist wie Elektrizität und das kann alles Mögliche antreiben. Das wird es auch.
Schönes Beispiel.
Ja, ja. Du wirst es überall finden am Ende des Tages. Und ich würde ehrlich sagen, wer das jetzt verpasst so ein bisschen oder da nicht mitschwimmt, der wird irgendwann Defizite haben. Und ich meine, ihr seid beide Personalprofis, ihr werdet irgendwann immer fragen, was ist mit KI?
Ja.
Wo stehst du da?
Ja.
Was kannst du schon? Wo hast du es eingesetzt? Mhm. Zeig mir mal einen Prompt, ja. Würde ich sofort so machen, ne? Im Assessment Center, lass die mal prompten, ja.
Momentan.
Oder gegen die ChatGPT-Maschine kämpfen.
Ja. Momentan übrigens sehr interessant, wenn auf dem LinkedIn-Profil sehr stark mit KI beworben wird und man wirklich dann mal das hinterfragt, dann siehst du, dass es einfach nur wieder diese Bubble ist, ne?
Heute habe ich ein Angebot gekriegt, in so einer Panel-Diskussion zu sein. Da habe ich vorgeschlagen, wir machen Folgendes, wir nehmen ChatGPT mit auf die Bühne.
Mhm. Ja? Spannend.
Und diskutieren mit der direkt und fragen die dann, was die denn meint zu dem, was wir da so rumreden, ja, oder ob das Sinn macht oder nicht, ja. Und ich glaube, das wird irgendwann, ist das in allen Facetten, überall in unserem Leben, ist das integriert.
Ja, sehr spannend. Wenn du sagst, alle Facetten integriert und ja, du bringst ja sehr stark raus, dass der Mensch letztendlich die KI bedienen muss. Mhm. Ne? Das heißt, du siehst immer noch den kreativen Prozess schon eher beim Menschen als bei der Maschine.
Ich sehe das eher so als eine Kooperation.
Mhm.
Ja, und da kommt aber auch schon ein bisschen so ein Sorgepunkt mit rein. Ja. Weil eins dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn wir das der Maschine geben, dann verlieren wir es.
Mhm.
Ja, das heißt, alles, was wir der Maschine geben, wird von uns weniger genutzt und das baut sich einfach ab. Es ist wie ein Muskel, der nicht genutzt wird.
Ja.
So. Und das macht mir auf der anderen Seite ehrlich gesagt auch Sorge. Das heißt, wir werden Kompetenzen verlieren.
Mhm.
Und wir werden total abhängig von der Kiste.
Mhm.
Ja, das heißt, wenn das Teil dann morgens nicht anspringt und du willst irgendein Konzept machen, was machst du denn dann, wenn du das irgendwie 5 Jahre nicht mehr gemacht hast? Ja, und wie geht das denn eigentlich nochmal? Ne? Und da weiß ich noch nicht, da habe ich auch noch keine wirkliche Idee, wie man das verhindern kann. Aber wir müssen schon dafür Sorge tragen, dass wir, sagen wir mal, unsere grundspezifischen Kompetenzen weiter erhalten. Auch für den Fall X und allein sozusagen in unserer holistischen Daseinsform, dass wir nicht uns eigentlich immer kleiner machen, indem wir immer mehr abgeben. Ja, also nehmen wir mal meine Kids, gib dir mal eine Landkarte
Klar.
Und werf die mal in Köln ab.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, wann die nach Hause kommen, ne?
Ja.
Aber mit
Google, zumindest, wenn sie kein Handy dabei haben.
Ja, genau, mit Google Maps. Ja, ne? Laufen sie einfach nur wie die Lemming hinterher, ja. Und das ist ja, also die verlieren Kompetenzen da an der Stelle, ne? Und das weiß ich nicht. Und es ist einfach so, das Grundproblem ist, die Evolution, also unsere evolutionäre Entwicklung, die ist langsamer als die kulturelle Entwicklung. Mhm. Und die kriegt jetzt nochmal einen Boost.
Mhm.
Ja. Das heißt, was wir so als Mensch an Kompetenzen haben, haben wir eigentlich entwickelt, in einem bestimmten Kontext zu überleben.
Ja.
Und der Kontext hat sich aber dramatisch verändert und wird sich noch weiter verändern. So. Und da bin ich so ein bisschen.
Wobei ich weiß nicht, ob der Vergleich fair ist, weil so ein Faltplan und so ein Google Maps auf dem Handy, das ist ja auch eine Weiterentwicklung für uns. Ne? Also man kann ja schon sagen, das war eine Weiterentwicklung, bevor diese Faltpläne kamen. Wenn man jetzt mit jemandem sprechen würde, der davor ist, der hat gesagt, ich bin in der Stadt gegangen, ich konnte dir ganz genau erklären, wie du an eine Stelle kommst, das konnten die dann diese Faltpläne gemacht, denn mir auch nicht. Ich kann mich oftmals an die Streitigkeiten im Auto erinnern, wenn Vater gefahren ist, Mutter und dann war die Mutter dran schuld, weil sie nicht rechtzeitig gesagt hat und abgebogen. Da bin ich mir da nicht so sicher. Deswegen die Frage, ist das wirklich schlecht, schlimm? Ist das, muss man das bewerten? Oder siehst du nicht, dass wir in einer Zeit leben, wo wir doch noch mehr gefordert sind, kognitiv auch gefordert sind? Also da, wo wir uns darüber diskutiert haben, wann dürfen wir den Taschenrechner benutzen? Das ist doch heute, die Generation heute, die kriegen das ja viel früher auch mit, das selbstverständlich, weil die natürlich mehr gefordert sind, Intellekt. Deswegen die Frage, wir gehen ja schon mit der Zeit mit, auch mit der Technologie. Und ich habe nur Angst vor den Leuten, die stehen bleiben, die sagen, was ist schon Prompt oder was bedeutet Prompt? Muss ich das? Das läuft doch jetzt auch schon gut. Da habe ich das Gefühl, dieser Gap, der wird immer größer, oder wie siehst du das?
Also zu dem letzten Punkt würde ich dir recht geben, weil die Geschwindigkeit so hoch ist.
Mhm.
Und das ist auch ein Problem für die Personalentwicklung. Also wenn ich heute ein Konzept machen würde für ChatGPT-Einführung, ja, dann warte ich einen Monat, dann müsste ich das schon wieder überarbeiten, weil ne, das hat sich schon weiterentwickelt und ein Teil der Dinge, die ich da irgendwie vorgestellt habe, sind schon gar nicht mehr relevant, sind schon obsolet. So, das ist so ein bisschen, wo ich mir an der Stelle Sorgen mache. Ja, aber ich muss natürlich neue Kompetenzen noch entwickeln, halt wie Prompting und wie gehe ich damit um. Ja.
Aber wo lernt man Prompting? Ganz stupide Frage.
Ja, also mittlerweile, also wenn man sich jetzt nicht...
ganz blöd anstellt, ja, sag ruhig.
Wenn man sich nicht völlig blöd anstellt, dann gibst du dann einmal irgendwie Google ein und dann kriegst du irgendwie alles hingeworfen von MIT-Kursen bis weiß ich wohin. Also das ist, also da muss ich ehrlich sagen, also wenn der die Kompetenz nicht an Bord hat, weiß ich nicht, wie der überleben soll in der Arbeitswelt. Und dann fängst du an zu suchen. Und das Schöne ist ja einfach, das ist ja so simpel, ja. Das ist ja wie bei Google, hast du ein Eingabefeld, ja, dann schreib mal rein.
Ja.
Man probiert einfach mal aus. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Ich finde, es ist genug da. Also das heißt, meine Idee ist, Content ist nicht mehr das Problem. Es ist nicht mehr das Problem. Es ist eher das Ausprobieren, das Einsetzen, das Reflektieren, den nächsten Schritt machen. Da geht es mehr hin. Ne? Und weil Content, was ja früher sozusagen auch die Bank der Personalentwickler war, wo die haben gesagt, wir wissen ja, wie es geht. Und dann zeigen, ne, und dann machst du das und das und das. Da würde ich sagen, das war's. Das ist tot.
Also. Aber wenn du das so sagst, glaubst du auch, dass am Ende des Tages, und wir hatten ja in den letzten Jahren ja eine unglaubliche Zunahme an irgendwelchen Coaches, ob privat oder Business Coaches und so weiter, von schlecht bis gut. Glaubst du, dass diese dann am Ende des Tages irgendwann auch durch eine KI ersetzt werden? Weil wenn du sagst, ich gehe heute schon in die Diskussion mit der KI, dann hast du ja irgendwie, ist sie ja auch, auch eine Art Coach dann in dem Moment, weil sie challenged dich ja oder bringt irgendwelche Themen zurück.
Ja, ich würde das nicht immer in der Absolutheit beschreiben, ja, aber ich würde sagen, es wird hybride Ansätze geben. So, und ich würde tatsächlich die Hypothese aufstellen, dass ChatGPT ein sehr guter Coach sein kann. Und zwar auf einer Ebene, und das weiß ich dann nicht, ob sich das ändern wird, wo es sehr nüchtern, sehr kognitiv zugeht. So, ich glaube aber auch, ein paar Jahre weiter wird auch das Thema Emotionen abgegriffen. Weil dann hast du dann ein Avatar gegenüber und dann wird das irgendwie auch funktionieren. Es gibt eine interessante Studie und da geht es um Menschen, die im Krieg waren, die kommen sozusagen zurück und haben posttraumatische Syndrome und haben dann die Möglichkeit, entweder mit dem Psychologen zu arbeiten oder mit dem Avatar. So, jetzt frage ich euch, was glaubt ihr, hat die besseren Ergebnisse geliefert?
Aber also, fragt, würde ich sagen, auch Avatar, glaube ich.
Ja, und jetzt ist ja das, ja, okay. Weil es von der Fragestellung jetzt ist. Aber jetzt ist die Frage, warum?
Warum? Ich würde das jetzt zusammenbringen vielleicht, weil das habe ich mal gelernt. Warum sind immer so Comicfiguren bei den Flugzeugen in diesen Filmen und nicht echte Menschen, die dann eben die Rettungstür öffnen und so weiter? Und da wurde mir von Lufthansa-Forschern gesagt, das ist eben diese Abstraktion. Und wenn das echte Menschen wären, die das machen würden, dann würden die Passagiere Angst bekommen. Dadurch, dass es aber Comicfiguren sind, ist das eher abstrakt. Und das würde ich mir jetzt hier auch so ein bisschen vorstellen, dass eben gerade der posttraumatische Erfahrungen durch den Krieg hat, eher mit einem Avatar dann klarkommt, als wenn ihm wieder ein direkter Mensch gegenüber ist.
Und ich würde behaupten, aufgrund der psychologischen Aspekte, dass ich Mensch, habe ich ja immer ein Stereotyp, ich habe ja direkte Vorurteile oder wie auch immer, da ist schon eine gewisse Distanz aufgebaut und bei einem Avatar würde ich sagen, der ist mir ungefährlich und ich lasse jetzt mal alles raus.
Und das ist genau der Punkt.
Ja.
Das ist interessant. Ne? Das heißt, die Begründung lautete dann so, der Psychologe war nicht im Krieg, der kann das nicht nachvollziehen, der hat noch nie im Battle gestanden, was soll ich dem erzählen, der begreift das sowieso nicht. Diesen Anspruch habe ich an den Avatar nicht, dann öffne ich mich und dementsprechend ist das Ergebnis besser am Schluss, weil natürlich mehr Informationen auf dem Tisch liegen, ne, wo man letztendlich mitarbeiten kann. So. Und das ist eine alte Studie, also ist jetzt nicht unmittelbar mit ChatGPT verknüpft. Und also wenn man das aber weiß, ne, dass das funktioniert, dann glaube ich, für bestimmte Fälle wird so ein ChatGPT-Coach auf jeden Fall der bessere Coach auch sein.
Jetzt nochmal ein Tickchen, Deep Dive. Also wir haben ja mehrere Wettbewerber jetzt im Markt. Ob das jetzt OpenAI ist, Zuckerberg ist dran und Elon Musk lässt da auch keine Ruhe. Also wo würdest du jetzt als Vollprofi, der schon seit über 8 Jahren dabei ist und nicht erst seitdem wir diesen Hype haben, sagen, auf wen sollte man sich denn mehr fokussieren? Weil du immer wieder ChatGPT sagst.
Ich würde bei ChatGPT bleiben, bis jetzt. Also ich würde es mir immer angucken und auch schauen, was die anderen anbieten. Aber ich habe jetzt schon mehrfach Gemini gegen ChatGPT laufen lassen. Da gewinnt für mich jetzt, also für meine Ergebnisse, gewinnt immer ChatGPT. Und was der Zuckerberg und jetzt Apple kommt ja jetzt auch wohl mit etwas um die Ecke, was dann letztlich auch ein iPhone ist, muss man sich dann anschauen. Am Ende des Tages wird es verschiedene Anbieter geben, verschiedene Modelle und würde ich sagen, ist immer eine individuelle Präferenz, wo man reingeht. Genauso wie, ob das jetzt Suchmaschinen sind oder irgendwas anderes. Da weiß ich nicht, wer das Rennen am Schluss macht. Ne? Man sieht nur sehr, sehr, sehr viel Geld bei OpenAI liegen. Ja?
Gut, okay. Und, ja gut, das ist aber ein Zukunftsmarkt und das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja? Weil wir haben ja immer KI, Harald, in unseren Diskussionen immer als Automatisierungs, auch mit unseren Kunden, auch für unsere Prozesse im internen, bei Deininger, auch bei Eurosearch, das Thema Automatisierung, das verbindet man. Du bist jetzt zum ersten Mal jemand, der wirklich das Coachen, also ich muss die ganze Zeit an Michael Jordan denken.
Okay.
Ja, weil du, glaube ich, auch in deinem LinkedIn-Post hast, Practice is key, so, der hat ja auch gesagt, also das, ich meine, hochtalentierter, aber am Ende des Tages war seine harte Arbeit. Wenn ich mir an Cristiano Ronaldo denke, ist ja auch harte Arbeit dahinter. Also das
Messi
sind diese 20. So. Und Messi ist für mich dann schon ein hohes, großes Talent. Der kriegt vieles so instinktiv viel mit, aber ich glaube dennoch, dass ein Ronaldo mehr ackert, um da auf den Punkt zu kommen. Aber darum geht's mir gar nicht, sondern mir geht's darum, dieses Coach, dieses KI-Coach, was du erzählst. Ich glaube, das ist doch etwas, da geht's ja dann nicht mehr um Automatisierung, da geht's mehr um Individualisierung, oder?
Absolut. Absolut. Und das ist ja auch das, was ich eben sagte, was uns dann auch skalierungsfähig machen wird. So. Und das wird auch aus meiner Sicht am Ende des Tages, ist das die Erfolgsformel dahinter. Also ich kriege genau das, was ich brauche, so. Und dann hängt es davon ab, wie ich mit der KI interagiere, so dass ich für mich wieder den nächsten Schritt rauskriege. Ne?
Aber bringen wir bringen wir denn heute schon die Serverleistung mit sich? Also sind die Computer denn soweit oder reden wir hier bei AGI?
Ja, das ist ja eine große Diskussion, wann der Punkt erreicht ist. Ne?
Also gut, in Deutschland erstmal nicht.
Ja, da gibt's ja auch Anbieter, die sich da irgendwie scheinbar gut positionieren, aber das sind ja alles immer nur so Gerüchte. Ich habe so tief stecke ich dann so doch nicht drin. Auch die Kapazitäten werden ja sozusagen hochgefahren. Also das heißt, das wird ja sozusagen, das bedingt sich ja. Ne? Das bedeutet, ich glaube, da wird auch immer mehr Geld rein. Und wenn man sich die Aktie von Nvidia anguckt, die geht ja auch durch die Decke. Ja. Und ich habe letztens mal von dem CEO da einen Vortrag gesehen, wo ich war schon beeindruckt, was der noch alles so denkt. Ja. Und da muss ich ja sagen, sind wir ja hier oder ich jetzt auch in meiner Welt, sind wir ja in einer kleinen Denkblase drin. Also da ist wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr drumherum, was irgendwie noch kommen wird, wo ich dann auch irgendwann abgehangen bin. Aber was vielleicht aus meiner Sicht oder was man so lernen kann, wenn man mir zuhört, es gibt für mich einen Case. So, und ich kann das nutzen und es wird besser, was ich mache. So, und das muss jeder für sich selbst überprüfen, was der Case ist und dann einsetzen. Und von daher.
Das finde ich so beeindruckend bei dir, weil du, weil du bist auch als Mensch ja immer positiv und so ein Sonnenkind. Aber die meisten Menschen, die über KI reden, kommen ja oftmals dann, dreht sich irgendwann das Gespräch so ins Negative. Und du siehst immer nur das Potenzial und was man alles mitmachen kann. Woher kommt dieser Optimismus, den du da bringst? Das ist so undeutsch. Ja?
Das ist der kölsche Jung. Kommt nicht aus dem Norden.
Ist der Köln, sag mal.
Ja. Oder aus Hessen.
Ja, aber das finde ich, also genau, das ist ja der richtige Ansatz. Wir müssen ja, also das ist ja, was ich damals schon bei der Digitalisierung immer bemängelt habe. Ich sage, ihr seht immer nur die schlechten Seiten. Überlegt doch mal, was das macht. Und ich merke es ja auch, wir haben ja intern auch gerade so einige digitale Transformationsaufgaben, die wir machen. Und der erste Impuls von den Mitarbeitern so, oh Gott, da kommt was Neues und dann zeige ich denen das und dann sagen sie, oh, das nimmt mir ja ganz viel Arbeit weg, ja. Und das erlebe ich ja auch mit KI, wenn du sagst so, guck mal hier hast du eine automatische Response, die schon auf die, ne, wir haben so ein Tool auch genutzt, wo dann eine automatische Response auf die Kandidaten-E-Mail kommt, so wirst du dem das und das antworten und 80% davon ist ja schon super gut und erleichtert dir unglaublich die Arbeit, ja. Absolut. Oder wir haben auch zwei Chief AI Officer jetzt bei Unternehmen platziert, die so ein bisschen der neue CDO sind, ne. Ich war nie ein Freund des Chief Digital Officers, aber der hatte eine Berechtigung für eine gewisse Zeit und so ein Chief AI Officer hat meiner Meinung nach auch eine Berechtigung, nämlich die wirklich mal eine Strategie, also was wollen wir eigentlich mit künstlicher Intelligenz erreichen? Und was ich jetzt sehe, ist zum Beispiel bei einer Agentur, dass der die derzeitigen Prozesse nimmt und sagt, wo kann ich eigentlich überall künstliche Intelligenz anflanschen? Und wo macht es überhaupt Sinn? Und ich glaube, diese Frage, wenn man die sich stellt, wo macht es eigentlich für mich persönlich Sinn, das zu machen? Und das hast du, glaube ich, für dich sehr gut beschrieben, nämlich mir viel Arbeit abzunehmen in der Gestaltung von Personalentwicklungsmaßnahmen, damit ich eben schneller, relevanter besser an der Person, am Mensch dann auch wieder sein kann. Das ist, glaube ich, dann am Ende des Tages das, was positiv stimmt, oder?
Ich würde tatsächlich zum Anfang unseres Gesprächs dann zurückkommen und sagen, es geht mir ums Potenzial eigentlich. Ja, das bedeutet, da liegt etwas jetzt, was mir hilft, mein Potenzial noch weiter zu entfalten. So, nutze ich das jetzt oder nicht? Und dann ist für mich, das ist eigentlich keine Frage, ich nutze es auf jeden Fall. Also wenn ich im Sinne von Potenzialentfaltung denke, ist das ein super Tool. Ja, da hätten wir uns doch früher alles gewünscht. Ja. Stell dir mal vor, ne? Wenn ich mal an meine Promotion denke, weil das eine Quälerei war, da an irgendwelche Artikel und so weiter zu kommen. Jetzt lade ich den Artikel, suche ich mir in Google, lade den hoch, lass den zusammenfassen, argumentiere dagegen, hole mir noch einen sozusagen kritischen Artikel auch noch dagegen. Das heißt, ich lasse die betteln und am Schluss kriege ich ein Ergebnis raus, wo ich sage, okay, das macht Sinn, dann nehme ich das jetzt. Ja? So, und
also, und man kommt nicht auf irgendwelchen Plagiatsvorwürfen.
Ja, ich muss ja jetzt keine Promotion mehr abliefern. Und mich fragt jetzt auch keiner nach einer wissenschaftlichen Quelle. Der Punkt ist aber, das ist so spannend und das kann man so spielerisch auch nutzen. Und ich glaube, dafür braucht es auch eine gewisse Kreativität. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber mir fallen hunderte von Cases ein, die wir sozusagen einbringen können in die Maschine und davon Ergebnissen profitieren können, die wir vorher nicht hatten. Also ich finde das total faszinierend. Also ich habe gestern noch meine Tochter ein bisschen supportet. Boah, da waren wir irgendwie in 20 Minuten wieder fertig. Also why not?
Also mich beeindruckst du jetzt schon, wie tief du in diesen Themen drin bist und bist einer der Ersten, wo ich sage, wow, der Mann weiß, was KI bedeutet und was für ein Potenzial da ist. Was würdest du unseren Zuhörern, Unternehmern, Führungskräften denn mitgeben? Potenzial nutzen, ja, weil bisher ist es ja so, Mittelstand, produzierendes Gewerbe, die benutzen das ja zum Teil auch zur Automatisierung. Gut, selbst wir in der Dienstleistungsbranche kriegen das hin, da gute Tools zu entwickeln. Jetzt kommst du und sagst nochmal, und mit deiner Hypothese müsste ja fast jedes Unternehmen, die Führungskräfte hat, das Tool schon mal einsetzen, ja. Aber was würdest du als großen Ratschlag, als sehr belesener Mensch, wie ich mitbekommen habe, doch mitgeben für die Unternehmer, für die Zukunft mit dem Thema KI umzugehen, bitte?
Also der zentralste Ratschlag wäre zu sagen, probiert es aus. Und zwar sucht euch einen Case, den ihr irgendwie bearbeiten wollt, der euch wichtig ist und probiert es aus. Und das ist am Anfang, das ist ja natürlich klar, ist es erstmal eine Investition, das ist im Unternehmer ja nicht fremd, die er irgendwie leisten muss, um da reinzukommen. Aber ganz ehrlich, man meldet sich bei der Kiste an und fängt an. Also man kann es total simpel machen. Ne? Und also die Empfehlung jetzt sozusagen mit ChatGPT zu arbeiten, sprech einfach wie mit einem Kollegen, Berater, den du einfach Dinge fragen würdest. Und dann guckst du mal, was da zurückkommst. Ja. Und bleib dran. Also da sagen wir, das Thema Perseverance ist da auch zentral, weil es erstmal am Anfang so ein bisschen hier und da vielleicht nicht ganz so sauber ist und die Erwartung zu groß ist. Aber wenn man eine Zeit lang dranbleibt, dann kommen auf jeden Fall gute Ergebnisse. Und dann kann man sich überlegen, was das für das Unternehmen bedeutet.
Super.
Ja, also
Perseverance ist jetzt gerade ein gutes Stichwort auch nochmal. Was sind denn für dich jetzt in dieser, ja, nochmal sich noch schneller als durch die Digitalisierung veränderten Arbeitswelt die wichtigsten Faktoren für eine Führungskraft? Also was sind die wichtigsten Fähigkeiten für Führungskräfte heute und vor allem morgen?
Also ich würde drei Dinge nennen. Jetzt aus meiner subjektiven Perspektive. Das erste wäre tatsächlich ein Growth Mindset. Da, wo ich sagen würde, man sucht dir die Chancen, geh da rein und bleib einfach offen. Mach nicht zu. Weil ansonsten wird es einfach, was alles noch auf uns zukommt, wird es immer schwieriger. Das zweite ist Networking. Also jetzt nicht nur im Sinne von, ich baue mir irgendwie mal ein Netzwerk auch, sondern das Netzwerk als kollaborative Ressource zu nutzen. Also sowas wie, was wir hier jetzt machen, ist ja auch nichts anderes als eine Netzwerkarbeit. Ja. Ne? Das heißt, wir tauschen uns aus, wir gewinnen neue Perspektiven, wir helfen uns, wir unterstützen uns.
So wie in der Wissenschaft, nicht?
Absolut, ja. Und das finde ich ist ein bisschen tröge so in den Unternehmen, ne? Weil da so ist entweder Silo-Denken oder Karriere-Denken, Wettbewerbsdenken, natürlich auch nach außen. Ich habe immer nicht verstanden, warum wir nicht uns auch als Unternehmen nach außen noch mehr öffnen, um einfach da noch weitere Perspektiven und Potenziale reinzuholen. Oder auch so Ideen wie, als Führungskraft kann ich doch eine Karriereentwicklung machen, dann gehe ich raus und komme auch wieder zurück. Weil dann bringe ich ein ganzes Netzwerk wieder mit von Ideen und so weiter und so fort. Das wäre das. Und das Letzte ist mir fast schon eine Herzensangelegenheit, ist das Thema Resilienz. Weil aus meiner Sicht, also ein gesunder Geist, ein gesunder Körper, ist aus meiner Sicht eigentlich die Grundvoraussetzung, um eine gute Führungsarbeit zu leisten. Und wenn man in das Thema reinspringt, und das habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre jetzt gemacht, dann geht es eigentlich nicht ohne die Kombination aus vernünftiger Ernährung, ja, gute Bewegung, also in irgendeiner Form vernünftigen Sport zu machen und sich sukzessive mentale Stärke aufzubauen, damit man tatsächlich in der heutigen Welt bestehen kann. Und weil das, was wir kognitiv in die Welt bringen, das ist ja immer mit Emotionen und mit dem ganzen Körper verbunden. Mhm. Also man muss das Körper, Geist ist eins. Mhm. Ja. Und mal ein ganz billiges Beispiel, das heißt, wenn ich mich morgens schlecht ernähre, da können wir jetzt länger darüber diskutieren, was das ist, das hat aber einen Einfluss auf meine Entscheidung über den Tag. Ja, ist mein Blutzucker hoch oder runter? Ne? Ihr kennt die ganzen Koma-Geschichten nach dem Mittagessen. Ja, dann treffen wir bitte eine unternehmerische Entscheidung, wenn alle irgendwie über 50% sind. Ja? Mhm. Wenn ich in meinem Körper nicht beweglich bin, bin ich in meinem Geist nicht beweglich.
Ja.
Ja? Und dann bin ich steif, dann bin ich sozusagen eingeschränkt, dann kann ich mich sozusagen nicht in dem Raum bewegen und so weiter und so fort. Und das ist mir viel zu wenig im Bewusstsein. Klar, es gibt Leute, die machen das von sich aus, ist wieder gaussisch verteilt. Aber wenn wir von der Evolution denken, sitzen wir zu viel und essen zu viel Fett, zu viel Zucker und zu viel Kohlenhydrate. So. Und das ist nicht gerade Performance unterstützend. Also das wären die drei Dinge. Ja? Growth Mindset, Netzwerkarbeit im Sinne von kollaborativen Arbeiten und wirklich für eine Resilienz zu sorgen. Nicht nur im Sinne von, ich komme durch die härtesten Zeiten durch, sondern ich bin auf einem Body-Mind-Level, dass es mir erlaubt, überhaupt diese ganzen Herausforderungen und die Schnelligkeiten und die Komplexitäten überhaupt bearbeiten zu können. Ja. Und da mache ich mir eher Sorge, muss ich ehrlich sagen, dass wir, wenn wir da weiter sozusagen das hinten runterfallen lassen und dieses ganze Thema nur der Nahrungsmittelindustrie überlassen, die nur am Profit irgendwie denkt, dann würde ich sagen, könnten wir Probleme kriegen, ne? Auch mit solchen Dingen wie KI. Da musst du halt schon irgendwo noch die Energie haben und es tun. Ja? Und wo kriegst du die bitte schön her?
Ja. Ich finde es echt faszinierend, weil wir reden die ganze Zeit über neueste Technologie.
Ja.
Und dann kommst du mit Urgedanken und Ureinstellungen um die Ecke und hast damit natürlich auch vollkommen recht, ja. Vollkommen richtig. Also die, deswegen sage ich ja, die Kinder heute oder morgen, die sind anders gefordert als die Generation oder die Babyboomer, kognitiv.
Ja. Absolut,
kognitiv. Ja. Und das, was du sagst, ist, passt auf, das wird noch anstrengender.
Mhm.
Und wenn wir da kognitiv nicht vorsorgen, dann haben wir ein Problem. Und da bin ich voll bei dir. Und ich finde diesen Kontrast, so wie du ja auch, ne, also eine ganz andere Generation und dann doch mit dem aktuellsten Thema ganz, ganz tief drin bist und jetzt doch diesen Abschluss findest zwischen KI und diesen Finger heben und sagen, passt mal bitte auf euer Gesundheit auf unterm Strich und geht mit offenen Armen und Gedanken auf andere zu, Thema Netzwerken. Das finde ich ist so einen schöneren Abschluss. Hatten wir noch nicht.
Absolut, sehe ich genauso. ja, vielen Dank, lieber Volker, für diese tollen Einblicke, die, glaube ich, ja Spaß machen und Mut machen sollen, auch wirklich das auszuprobieren, das anzunehmen und viel offener mit diesem ganzen Thema auch umzugehen und positiver damit umzugehen.
Ja, vielen Dank von meiner Seite und es hat wirklich viel Spaß gemacht, hier meine Gedanken zu platzieren.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie natürlich wie immer alle Folgen des Suits & Sneakers Podcast auf unserer Webseite sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify.
Die Links finden Sie in den Shownotes.
Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Tschö.
Mit Ö.